Eigentlich ist alles gesagt. Du regierst in Herrlichkeit. Amen. Das ist das, was Christen glauben. Und ich glaube, es war in diesem Lied oder in einem der anderen Lieder nicht wie im Himmel, so auf der Erde. Und das ist etwas, was Christen packt und fasziniert. Da kommen nicht nur Gleichgesinnte zusammen, sondern da kommen Menschen zusammen und dann ist noch jemand anders da. Er steigt immer von oben ein. Das ist Gott. Das ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und das ist der Heilige Geist. Und das Interessante beim Heiligen Geist ist, der ist heute nicht von oben gekommen, sondern der ist mit dir durch die Tür gekommen. Der wohnt in dir drin. Und das ist ein Riesengeschenk zu wissen, wir kommen nicht alleine zusammen. Danke für diese Lobpreiszeit, diese Zeit der Anbetung, wo wir uns so mit hineingenommen haben in diese geistlichen Wahrheiten. Aber wie viel mehr ist es zu wissen, dass der allmächtige, lebendige Gott in diesen Liedern mitschwingt und mitsingt. Dass die Engelchöre mitsingen. Ich weiß nicht, wie viele Engel hier für die FCG heute Morgen mitgesungen haben. Viele. Für jeden mindestens einer sagt, gut. Vielleicht auch drei, vielleicht auch fünf. Vielleicht auch alle die, die gefeiert haben, als der ein oder andere von euch Ja zu Jesus gesagt hat. Vielleicht sind die auch alle mit dabei. Ich möchte uns mit hineinnehmen in dieses Herz, in diese Leidenschaft für Gemeinde. Fünfter Teil. Nächste Woche werden wir das abschließen. Und ich merke so, über Gemeinde nachzudenken, in der Bibel, im Römerbrief, das ist so der Schwerpunkt, nachzulesen auch, was sind so die essentiellen Gedanken. Mich packt es immer wieder neu, das zu entdecken. Und auch so im Rückblick in das persönliche Leben auch hineinzusehen, was für eine Kraft darin steckt, in der einen oder anderen, sag mal, biblischen Wahrheit, aber auch in diesem Geheimnis von Gemeinde. Und Gemeinde ist ein Geheimnis. Gemeinde wird immer ein Geheimnis bleiben. Man kann Gemeinde immer nur ein kleines bisschen verstehen. Das, was Jesus in diese Welt gesetzt hat, indem er also so diese 12 zusammengerufen hat und dann ausgesandt hat, das ist ein Geheimnis. Und das wird immer auch ein Geheimnis bleiben in dieser Kraft. So, wir beschäftigen uns mit, und ich werde gleich aus dem Römerbrief ein paar Verse vorlesen. Und dieser Text, diese Texte, dieses ganze Kapitel 12 ist auf der einen Seite eine große Vision, aber es ist auch ein Maßstab. Und das ist so diese Spannung, die man aushalten muss. So soll es sein, so ist es nicht, aber ich will dahin und wir wollen dahin. In den letzten Wochen haben wir euch mitgenommen auf diese Reise durch dieses Kapitel und wir merken, dass Paulus immer um diese Frage des Miteinanders geht. Der Römerbrief ist ein richtig großartiger Lehrbrief. Da geht es darum, wie die Welt tickt, wie Jesus tickt. Da geht es um das große Kapitel, die großen Kapitel der Gnade, Kapitel 6 bis 8. Dann geht es um die Frage von Israel, welche Rolle spielt denn das eigentlich noch gerade in diesen Tagen nochmal besonders auch wirklich zu entdecken, was da drin steht, was für wunderbare Verheißungen drin steht, was für eine Treue Gottes er zu diesem Volk hat. Und das spiegelt sich in diesem Kapitel 9, 10 und 11 wieder. Und dann bricht er nochmal auf und sagt so, und jetzt geht's um euch. Jetzt geht's um eure Gemeinschaft, wie ihr miteinander umgehen sollt, wie ihr miteinander ticken soll. Und wir haben euch in verschiedene Aspekte mit hineingenommen. Und heute möchte ich die Verse 11 bis 13 mit euch lesen. Und ich denke, das ist das Wort Gottes. Und lass uns mal dazu aufstehen. Vielleicht bist du es nicht gewohnt, so aufzustehen, wenn man die Bibel liest. Aber das tut ganz gut. Auch vor allem, weil es auch ausdrückt, das ist Wort Gottes. Das ist Wort des lebendigen Gottes. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Schön, ihr seid aufgestanden, ihr habt schon mal nicht nachgelassen, das ist gut. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist Gottes anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Wer hat heute Nachmittag jemanden eingeladen zum Essen? Gut. Ich habe mit dem letzten Teil angefangen. Ich habe heute Morgen zwei Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und ich stelle die mal so am Anfang, dass ihr so ein bisschen auch klar, was mir heute Morgen wichtig ist. Das erste ist, ich möchte mit euch über die Frage nachdenken, wie haben die Empfänger dieses Briefes diesen Brief gelesen? Paulus geht es in diesem Abschnitt um Ausdauer. Lasst nicht nach, steht da. Lasst nicht nach. Wie haben also diese Empfänger diesen Brief gelesen? Und wie würdest du vielleicht, oder wie lesen wir vielleicht bewusst oder unbewusst diesen Brief? Und der zweite Gedanke ist, was brauche ich eigentlich für die Ausdauer? Paulus schreibt, lasst euch anstecken. Und dann ist die Frage, was brauche ich denn für die Ausdauer? Und da möchte ich euch zwei Gedanken damit geben. Einmal, es geht um Dinge, deren Ziel und deren Grund Gott ist. Und das zweite ist, es geht um Dinge, die ich mit Gott mache. Und das sind unterschiedliche Dinge und die haben auch ihre Berechtigung. Wenn wir diesen Text lesen, wenn wir gerade vielleicht diese Verse lesen, dann ist die Frage, wie lesen wir den? Wie kommt der vielleicht bei uns an? Ich habe mir dann so ein bisschen vorgestellt, ich sitze mit ein paar von euch zusammen, wir haben diese drei Verse gelesen und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was steht denn da jetzt drin? Was macht denn jetzt Gemeinde eigentlich aus? Was ist denn jetzt eigentlich Gemeinde? Wie kann man das zusammenfassen, was hier steht? Und dann könnte man das vielleicht so zusammenfassen. Gemeinde ist eine fortwährend sich vom Heiligen Geist ansteckende Dienstgemeinschaft, die sich über ihre Hoffnung freut und standhaft bleibt, wenn es darauf ankommt und bei allem betend unterwegs ist. Amen. Amen. Wunderbar. Ich werde euch gleich korrigieren. Und unterstrichen ist noch das Wort Dienstgemeinschaft. Und dann habe ich, entschuldigt, diese Bilder, die ich da gemalt habe, die sind von der KI. Das muss man nicht wissen. Das ist ganz lustig, ich muss euch noch einmal mit hinein. Da habe ich zwei Bilder von der Tankstelle gemalt. Und KI-Bilder sind interessant. Die haben einen super ersten Eindruck und dann guckst du genau hin. Das ist so wie früher mit diesen Bildern, wo liegt der Fehler? Ich kann euch die Bilder auch zuschicken. Und dann ist zum Beispiel unten links in dem Bild, da ist ein Mann, der steht an der Zapfsäule, hat aber kein Auto. Links daneben steht ein Auto, auch an der Zapfsäule, hat aber niemanden, der tankt. Ne, ist spannend. Bei dem Bild da oben habe ich ja Tankstelle ist out. Also fragst du mal die KI, sie soll mal eine Kirche als Ladesäule malen. Da kam dann das rechte Bild raus. Da sind dann Ladesäulen, die haben so eine Kirchturmspitze. Also finde ich recht nett. Vielleicht haben wir auch mal irgendwann Ladesäulen hier vor der Gemeinde. Die werden dann so aussehen, okay? Gut, wir haben an dem Punkt schon mal Einigkeit, das ist gut. Also, und dann kam dieses Bild raus, als ich gefragt habe, wie die Empfänger von Paulus diesen Brief gelesen haben. Und was mir auffällt ist, alles gut, sagt der jemand, die sehen total traurig aus. Die Frau da vorne links. Manche gucken irgendwo in der Gegend rum. Gut, das ist bei KI-Bildern immer so. Die Leute gucken immer irgendwo hin. Aber sie gucken total traurig. Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass wir diesen Text unbewusst oft und vielleicht andere Texte genau so verstehen, wie ich es euch da in dieser Zusammenfassung hingeschrieben habe. Im Vordergrund steht dann die Dienstgemeinschaft. Ich möchte uns aber nochmal vor Augen halten, Paulus schreibt diesen Brief, Paulus sitzt irgendwo in Korinth, die Gemeinde sitzt in Rom. Er kennt ein paar Leute, die in dieser Gemeinde in Rom sind. Das liest man dann im Kapitel 16, das große Kapitel mit vielen Grüßen. Er kennt einige, aber viele kennen ihn nicht. Die Gemeinde in Rom ist in einem, wir würden heute vornehmen sagen, in einem nicht-christlichen Umfeld beheimatet. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Und da treffen sich dann so ein Haufen Versprengter, die treffen sich dann regelmäßig in irgendwelchen Häusern. Und dieser Brief ist ungefähr 20, 25 Jahre geschrieben, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Also das Ganze ist noch eine recht junge Truppe, da, die zusammenkommt. Strukturen hatte man noch recht wenig. Und was man auch recht wenig hatte, waren Häuser, um die man sich kümmern musste. Also man konzentriert sich voll und ganz auf das Leben als Gemeinschaft. Den ganzen Brimborium mit Orga und mit e.V. und alles, das kannte man alles nicht. Man musste nur gucken, wo man sich am nächsten Sonntag getroffen hat. Wobei Sonntag in der Form hatte man auch noch nicht. Also wo man sich verabredet hat und wo man zusammengekommen ist. Man konnte sich voll und ganz auf das konzentrieren, worum es eigentlich ging. Ich sage das mal so ein bisschen frech vielleicht. Ist nicht frech. Und dann schreibt der Paulus diesen Brief, und diesen Brief geht es anders als in dem Korintherbrief, das ist ein Brief an eine andere Gemeinde, die er gut kannte, wo er vieles auch zurechtbiegen musste, die er gut kannte, wo er festgestellt hat, da läuft manches gerade schief, die er schon länger bekannt hatte. In diesem Brief schreibt er darum, was eigentlich Evangelium ist, in dem Römerbrief. Dann schreibt er, das habe ich schon gesagt, wie wichtig es ist, die Einheit mit Israel zu bewahren, mit den Juden. Und das Dritte ist, und jetzt entfaltet er hier eben so die ganze Frage von Gemeinde, es geht hier um Basics, es geht um Gnade. Römer Kapitel 8, ein wunderbares Kapitel, was so voller Kraft und voller Dynamik ist. Ich möchte dich wirklich einladen, dieses Kapitel mal zu lesen, mit so viel Zusagen. Ich werde nachher einen Vers noch daraus lesen. Und manchmal denken wir, wenn wir diesen Bibeltext lesen, es geht darum, dass wir wieder neu anfangen müssen. Dass wir wieder neu von vorne anfangen müssen. Das läuft nicht so bei uns. Aber ich glaube, dass diese Leute diesen Brief anders gelesen hatten, dass sie ihn als einen ermutigenden Brief gelesen haben, dass sie sich gefreut haben, als der Apostel Paulus ihnen diesen Brief geschickt haben, wo er gesagt hat, hey Leute, lasst nicht locker. Ich glaube, dass sie ihn so gelesen haben, dass sie sich gefreut haben von dem sie vielleicht gehört hatten, von dem ihm manche schon erzählt haben, dass sie froh waren, von ihm etwas gelesen zu haben. Ich habe schon gesagt, Römer Kapitel 8, in diesem Brief steht zum Beispiel drin, aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es im Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott und für die Heiligen ein. Römer Kapitel 8, Vers 27. Das hatten sie gerade gehört. Und mit diesem Tenor hören sie jetzt, lasst nicht los, lasst nicht locker. Lasst nicht nach. Das bedeutet, macht weiter. Macht weiter. Und es bedeutet nicht, macht was anders. Wasser habe ich schon, aber ist nicht schlimm, ich trinke auch das noch aus. Nach 50 Minuten trinke ich auch das zweite Glas aus. Das bedeutet nicht, macht etwas anders, ändert etwas. Wir lesen oft, wir müssen jetzt was anders machen. Aber er sagt, macht weiter, lasst nicht nach. Er kennt die Gemeinde überhaupt nicht, aber er sagt, lasst nicht nach. Was für ein Glauben dieser Mann in diese Gemeinde hatte. Lasst nicht nach. Der hat ja nicht von einer Stunde mit denen telefonieren können. Die Infos, die er hatte, die waren ein paar Wochen alt. Vielleicht Monate. Und er schreibt ihnen, lasst nicht nach. Also dieser Brief, diese Verse, die wir gelesen haben, sind Verse der Ermutigung. Paulus möchte ermutigen, er möchte bestätigen, er drückt Dankbarkeit aus. Er erinnert sie an das Gute. Ich möchte dich wirklich auffordern, darüber nachzudenken. Wie liest du einen Bibeltext? Und dich manchmal hinein zu versetzen, worum ging es eigentlich damals? Und ich glaube, dass wir dann viele Bibeltexte, wir lesen sie ermahnend, es ist richtig. Da schreibt er nicht irgendwie, ich hätte fast gesagt, Ephraim Kishon, den kennt keiner mehr, ne? Schreibt lustige Texte aus Israel, oder hat geschrieben. Sondern schreibt der heilige Gott. Lässt zu, dass dieser Bibel, dass der Paulus diese Texte schreibt. Ich glaube, dass diese Texte oft etwas total Ermutigendes haben. Lasst nicht nach, bedeutet, macht weiter. Ich möchte dich fragen, wenn ich in dein Leben hineinspreche, lass nicht nach. Was, Was fällt dir dann als erstes ein, wo du, ja Mensch, so, da möchte ich wirklich Gutes anknüpfen in meinem Leben, da möchte ich wirklich das Gute weitermachen. Und das Zweite ist dann, lasst euch anstecken vom Heiligen Geist. Anstecken. Anstecken. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt von oben. Das kommt von außen. Also ihr merkt, ich habe ein bisschen mit meiner Stimme zu kämpfen. Irgendwas hat mich von außen getroffen. Irgendwas, was ich nicht haben wollte. Das hat mich getroffen. Ich möchte, dass der lebendige Gott mich von oben, von außen trifft, dass er mich ansteckt. Vom Heiligen Geist anstecken. Und ich sage euch ganz ehrlich, und das sage ich jetzt als Oliver, ich nehme diese Texte wörtlich. Ich möchte mich vom Heiligen Geist immer wieder anstecken lassen. Und das heißt konkret, ich spreche ihn an. Manchmal, wenn ich so in meinem geistlichen Tagebuch was aufschreibe, dann schreibe ich, danke, Heiliger Geist. Danke, dass du, der wohnt in mir. Und ich habe nicht irgendwie ein paar nette Prinzipien in mir, sondern der wohnt in mir. Ich danke ihm, dass er in mir wohnt. Und anstecken, entzünden lassen, meint auch etwas Emotionales. Und da bin ich wieder bei diesem, ich nehme es wörtlich, es geht um Evangelium, um frohmachende Botschaft. Was macht eine frohmachende Botschaft? Amen. So wie Salz salzt und Zucker zuckert, macht frohmachende Botschaft froh. Amen. Ne? Nochmal hier, da, so. Das ist Evangelium. Nicht nur, er spricht auch das Leiden an. Und anstecken. Ich möchte hier mal ein älteres Wort hineinbringen, Frömmigkeit. Es geht um einen Frömmigkeitsstil. Wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Frömmigkeit heißt so viel wie im Glauben befestigt werden. Und ich nehme dieses alte Wort aus einem guten Grund. Wisst ihr warum? Weil das ein Thema ist seit 2000 Jahren und eigentlich seit 3000 Jahren. Wie leben wir unseren Glauben? Das ist nichts Neues. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man verschiedene Bücher liest. Irgendwie steht das immer alles, steht immer Ähnliches drin. Aber immer ein bisschen aktueller, ein bisschen neuer, mit ein paar neuen Facetten drin. Und das Erste, als ich darüber nachdachte, ist, was macht mein Frömmigkeitsstil aus? Wie komme ich dazu, mich vom Geist Gottes anstecken zu lassen? Ich bin ein Mensch, der gerne Musik hört. Wenn du ins Büro kommst, dann dudelt meistens irgendwas. Aber das Erste ist, Gott in den Fokus zu nehmen. Sein Wesen entdecken. Sein Wesen entdecken. Ihn zu entdecken. Das ist Anbetung. Da geht es um ihn. Glauben und Anbeten gehören zueinander. Anbeten ist nicht ein Teil vom Gottesdienst. Anbeten ist ein Teil deines Glaubenslebens. Gott in den Fokus nehmen. Und da geht es um das Thema Sinn. Wenn ich Gott entdecke, etwas von ihm entdecke, werde ich auch etwas entdecken, was in mir drinsteckt. Dann werde ich entdecken, was mein Leben ausmacht. Wenn ich den Sinn des Lebens entdecken will, dann indem ich auf Gott schaue und Stück für Stück ihn verstehe, dann werde ich entdecken, was der Sinn des Lebens ist. Er ist der Schöpfer. Er hat mich gemacht, gewollt. Er hat aber auch die anderen gemacht und gewollt. Der Gekreuzigte ist nicht nur für mich ans Kreuz gegangen, er ist auch für die anderen ans Kreuz gegangen. Das macht meinen Sinn aus. Das macht unseren Sinn aus als Gemeinden, als Kirchen. über Gott nachzudenken, bringt uns hin, den Sinn des Lebens zu entdecken. Und von da aus alle anderen Fragen zu stellen. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, von oben her denken lernen. Gott, wie bist du? Was denkst du dir? Und das Zweite, was ich damit hinnehme, und ich finde es mittlerweile eine nicht unwichtige Ergänzung, und wenn ich zurückblicke, mache ich das auch schon viele Jahrzehnte, manchmal eine andere Körperhaltung einnehmen. Und das meine ich ganz bewusst. Es kann sein, indem ich mich hinknie. Es kann sein, indem ich die Hände hebe. Es kann sein, vielleicht auch, indem ich mich hinlege. Und manchmal, ich knie mich auch unterschiedlich hin. Manchmal knie ich mich so hin. Und dann ist das die Haltung eines, der sich für Gott bereit erklärt. In meinem Kopf ist das Bild eines Ritters, der zu seinem König kommt und sagt, ich weihe meine Kraft dir. Ich weiß natürlich, dass meine Kraft von meinem Schöpfer kommt, aber ich weihe sie dir. Manchmal knie ich mich auch so hin zu Hause, eher in einer Demutshaltung. Ich liege ganz vor dir, was immer du machst. Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, soweit es dir möglich ist, mal darüber nachzudenken, ob vielleicht auch dich etwas dazu drängt, mal deinen Körper zu verändern, eine andere Position zu bringen. Ich will daraus kein Gesetz machen. Aber ich glaube, dass manchmal es bewusst ist, wenn man aufsteht, dass ich damit auch etwas ausdrücke, hier stehe ich und du Teufel nimmst diesen Platz nicht ein. Weil mein Herr ist über mir und ist um mich herum. Anbetung hat auch etwas mit der Körperhaltung zu tun. Und wenn man ein bisschen in die Geschichte guckt, nimmt das durchaus seine Rolle ein. Vielleicht bist du unterwegs und drückst aus, ich bin mit Gott unterwegs. Also denk darüber nach. Den dritten Punkt, den ich da notiert habe, ist, die Bibel sprechen lasse. Die Bibel sprechen lassen. Sich Ruhe zu nehmen. Und damit meine ich jetzt nicht die stille Zeit, in der man alles Mögliche reintragt. Bibel lesen, beten, singen und was noch alles. Fürbitten. Sondern still zu sein und einem Bibeltext. Und wenn es nur 5 Minuten sind, auf sich wirken zu lassen und zu fragen, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Was steht da eigentlich? Das ist der Anfang von Anbetung. Hier nehme ich zeitlich etwas in Anspruch. Das gehört Gott. Und das gehört nur dir. Und nur wenn es nur diese 5 Minuten sind, die gehören nur dir. Sag du mir, was du mir heute Morgen sagen möchtest oder heute Abend oder heute Mittag. Da geht es nicht um Probleme wälzen, da geht es nicht um Bilanz des Tages ziehen, um nichts anderes. Es geht darum, dass ich sage, nur du. Und diese 5 Minuten, die gehören dir. Vielleicht sind es auch 10, vielleicht sind es auch nur 3. Das meine ich mit die Bibel zu sich sprechen lassen, der Bibel zuzuhören. Und ich sage dir eins, vielleicht nicht jedes Mal, aber du wirst merken, wie Gott dich beschenkt in diesen Momenten. Da muss es auch nicht um dich herum leise sein, das ist total eine Charakterfrage. Ich bin jemand, ich kann im größten Tohuwabohu mich hinsetzen und das lenkt mich da nicht ab, das beruhigt mich eher. Es geht um den Sinn des Lebens. Und diesen Sinn des Lebens entdecke ich immer wieder in Gott. In Gott. Ich möchte mal eine Predigt über das Wort in machen. in Gott entdecke ich ihn. Von ihm aus frage ich, was ist Gemeinde? Und ich lerne, ich wiederhole mich, von oben her zu denken, von Gott her zu denken. Und dann erst, und jetzt kommt der zweite, da geht es um die Frage des Sinns. Und dann, und das bitte nicht verwechseln, ist der Zweck. Dann fange ich an, mit Gott etwas zu tun, Aufgaben zu erledigen, Zwecke zu verfolgen. Das kommt danach. Und manchmal vertauschen wir das. Manchmal sagen wir, im Machen finde ich meinen Sinn und meine Berufung und alles Mögliche. Aber ich sage dir eins, wenn das nicht irgendwo, diese Frage, das in den Fokus nehmen, die Frage der Anbetung, anfängt in deinem Leben eine zentrale Rolle zu spielen, in dieser für Gott exklusiven Zeit, in diesen Momenten, irgendwann wirst du am Boden liegen und erschöpft und ermattet sein. Und das ist nicht nur eine Wahrheit, das ist eine traurige Beobachtung. Deshalb Gemeinde als Tankstelle. Ich tanke auf. Ich hätte fast gedacht, total, aber das ist eine Werbung. Die Marke gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich tanke auf, ja. Aber Paulus sagt auch, seid gastfreundlich. Ich helfe auch anderen aufzutanken. Diese ganzen Texte, manchmal lesen wir sie nur für uns. Aber wenn wir anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein, ab dem zweiten Tag, ist immer auch die Frage, gibt es etwas, was ich weitergeben kann? Gibt es etwas, wo ich jemanden mit hineinnehmen kann? Ich habe noch ein paar Anregungen und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Wie ist meine Stille, und ich habe jetzt nicht Zeit dahinter geschrieben, wie ist meine Stille gestaltet? Zeit. Körperhaltung. Wie sieht mein nächster Schritt aus? Manchmal vermisse ich diese stillen Zeiten im Urlaub. Müssen wir überlegen, wie wir das gestalten. Und aus den Versen 12 und 13, was macht diese Hoffnung, von der Apostel Paulus da schreibt, für dich aus? Kannst du das in Worte fassen? Ist es eine Hoffnung oder ist das ein Trugschluss? Ist es vielleicht enttäuschte Hoffnung? Was macht diese Hoffnung aus? Versuch das mal für dich in Worte zu fassen. Was macht diese Hoffnung aus? Und ich hätte fast gesagt, lass mal das Wort Jesus raus. Wir sind dann ganz schnell dabei, schau mal Jesus hin und fertig. Aber was macht es konkret in deinem Leben aus? Am Freitag saß ich mit einem unserer jungen Erwachsenen zusammen und wir kamen irgendwie so drauf und ich sagte zu ihm, eine Frage, die ganz wichtig heute ist, ich glaube wahrscheinlich seit 20 Jahren schon, ist die Frage, und die Menschen immer wieder stellen, bewusst oder unbewusst stellen, gerade auch an gläubige Menschen, was trägt? Was trägt? Was trägt dich? Was hat dich getragen? Also, was macht deine Hoffnung aus? Habe ich Angst, dass ich vielleicht nicht standhaft bleibe? Hey, wenn ich das lese und dann noch das Wort Leiden dahinter, weiß ich nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Keine Ahnung. Aber Paulus schreibt es, diese Aufforderung in der Autorität des lebendigen Gottes. Und der Geist Gottes wohnt in uns. Wir wissen nicht, was kommt, aber der bleibt in uns. Höre ich auf zu beten, wenn vielleicht die Angst kommt? Oder fange ich dann an? Ist da jemand, dem ich helfen oder den ich einladen kann? Wir werden jetzt ein Lied singen. Und dann lade ich dich ein, darüber nachzudenken. Und dann anschließend werden wir ins Abendmahl gehen. Und wenn du mit mir haderst, weil dir irgendwas zu blöd ist, dann sprich mich nach dem Gottesdienst an. Okay? Aber lass nicht los. Das ist das, was Paulus der Gemeinde schreibt.